Ich lese den Bibeltext. Der Grundlage ist für die Predigt. Der steht in Offenbarung 7, die Verse 1 bis 10. Danach sah ich vier Engel, die an den vier äußersten Enden der Erde standen. Sie hielten die vier Sturmwinde zurück, die aus allen vier Himmelsrichtungen über Land und Meer hereinzubrechen und sämtliche Bäume zu entwurzeln drohten. Dann sah ich im Osten einen anderen Engel heraufsteigen. Er hielt das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand und rief den vier Engeln, die die Macht bekommen hatten, auf dem Land und auf dem Meer Verwüstungen anzurichten, mit lauter Stimme zu: Verwüste das Land und das Meer noch nicht, richtet an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir denen, die unserem Gott dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Daraufhin hörte ich die Zahl derer, die das Siegel erhalten sollten. Es waren 144.000 Menschen aus allen Stämmen Israels, 12.000 aus Juda, 12.000 aus Ruben, 12.000 aus Gad, 12.000 aus Ascher, 12.000 aus Naphtali, 12.000 aus Manasse, 12.000 aus Simeon, 12.000 aus Levi, 12.000 aus Issachar, 12.000 aus Sebulon, 12.000 aus Josef und 12.000 aus Benjamin. Ihnen allen wurde das Siegel Gottes auf die Stirn gedrückt. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir diesen Morgen haben, um uns Zeit zu nehmen für dich, für diesen Text. Ich möchte dir danken, dass du dir Zeit nimmst, um uns zu uns zu sprechen, dass du gegenwärtig bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns bewegst, dass du uns aufrüttelst und dass du uns begegnest in dem und mitten in dem, was wir auch alle mitbringen hierher. Amen. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie zur Offenbarung, zum Buch der Offenbarung. Und das Buch der Offenbarung ist so ein Buch voll von symbolischen Zahlen, ausdrucksstarken Worten und sehr fantasievollen Bildern. Und das macht diese Texte auf der einen Seite manchmal erstmal nicht so leicht zugänglich. Man fragt sich schon manchmal immer wieder, was soll das Ganze hier eigentlich? Was ist da eigentlich los? Und auf der anderen Seite, finde ich, kann genau diese Art von Texten, kann genau diese Art von Sprache auch uns auf eine Art und Weise bewegen und inspirieren, wie es vielleicht so eine romantische Komödie mit voraussehbarem Happy End oder eine Aufzählung von irgendwelchen Dingen, die man jetzt tun und lassen sollte, nicht unbedingt kann. Und es ist ganz witzig oder sehr passend, dass Desiree in der Begrüßung von Musik gesprochen hat, weil ich dachte, in der Welt der Musik wäre das Buch der Offenbarung wahrscheinlich nicht unbedingt so der eingängige Sommerhit, den man beim ersten Mal hören eigentlich schon mitsingen und so ein bisschen mittanzen kann, sondern es geht wahrscheinlich mehr so Richtung Jazz. Ja, das ist sowas, was man sich erstmal bewusst anhören muss, was man sich vielleicht mehrfach anhören muss, was man am besten live hört, dass man so richtig in diese Welt eintauchen kann und das ganze Lebensgefühl auch, was dahinter steht. Das lohnt sich dann aber auch. Und dieser Text heute ist, glaube ich, nicht nur so ein Text, auf den wir uns so einlassen können, in den wir so eintauchen können, sondern er beschäftigt sich inhaltlich auch mit der Frage, was bringt uns das Ganze denn eigentlich? Ja, wir müssen uns bei der Offenbarung, denke ich, immer wieder vor Augen halten, dass sie geschrieben wurde für Menschen, die verfolgt wurden, die für ihren Glauben unter Druck gesetzt wurden, ausgegrenzt wurden, leiden mussten. Und wir haben ja jetzt schon so ein paar von diesen Visionen gehört, uns angeschaut. Letzte Woche zum Beispiel eine fantastische Vision vom kosmischen Thronsaal Gottes, ganz großartig. Und das ist ja dann immer schön und gut, wenn man irgendwie so eine Vision vor Augen hat, wie Gott irgendwo in der unsichtbaren Welt regiert. Aber was hilft das, wenn man vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wird? So, was bringt einem diese Vision hier im Hier und Jetzt, dieses Unsichtbare in der sichtbaren Welt? Was hat das Johannes gegeben, dem Autor dieser Texte, der irgendwie auf einer einsamen Insel verbannt war, diese Texte zu schreiben, diese Visionen zu haben, außer dass vielleicht so ein bisschen Ablenkung von der harten Realität war? Oder vielleicht nochmal ein bisschen anders für uns formuliert, so welchen Effekt hat dieser übernatürliche, unsichtbare Gott auf mein ganz normales Leben hier und jetzt? So, wie bringt Gott seinen Plan für diese Welt auf die Straße? Und dazu steckt in diesem Text erstens ein Prinzip und dann zweitens kann man da auch was rausziehen, finde ich, was wir mit diesem Prinzip jetzt anfangen können, was wir damit machen. Zuerst mal zu diesem Prinzip. Um das zu beschreiben, wie Gott so seine Vorstellung von dieser Welt auf die Straße bringt, sage ich mal, seine gute Vorstellung von dieser Welt, will ich mal anfangen bei dieser Armee der 144.000, die hier beschrieben wird. Warum nenne ich das eine Armee? Das liegt als erstes an der Textform, die hier gewählt ist. Das ist so eine Aufzählung, eine Liste hier der 12 Stämme Israels. Und immer wenn es solche Aufzählungen gibt, wenn die numerisch gezählt werden, wie viele Leute in welchem Stamm und so, dann hat das einen militärischen Hintergrund. Ja, es geht darum zu wissen, wie groß die Armee ist, wo man so steht, was man zur Verfügung hat, so eine Bestandsaufnahme. Ja, ähnliche Listen finden sich immer wieder in der Bibel, zum Beispiel zu Beginn des 4. Buches Mose. Dann gibt's noch ein paar Sachen, die an dieser Liste besonders auffallen. Zum Beispiel wurde hier die Reihenfolge verändert. Die klassische Reihenfolge dieser Listen ist immer, dass man mit dem Ältesten anfängt, dem Erstgeborenen, das ist Ruben. Der steht hier an zweiter Stelle. Und an erster Stelle vorgeordnet dazu ist Juda. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Juda mit ganz besonderer militärischer Stärke verbunden war. So, das war der Stamm, das waren die Krieger, die die größten Erfolge gefeiert haben. Das war vor allem auch der Stamm, das Geschlecht, aus dem der große König David, der unglaubliche militärische Erfolge gefeiert hat, hervorkam. Ja, dieser Stamm Juda steht für militärische Stärke und Erfolg wie kein anderer dieser 12 Stämme. Das heißt, es geht also um so eine Armee. Und wie diese Armee aussieht, wird jetzt ein bisschen deutlicher durch diese Zahl der 144.000. Und wie alle Zahlen in der Offenbarung ist diese Zahl sehr symbolisch gemeint, sehr symbolisch zu verstehen. Ja, es geht also nicht um den genauen Wert, dass hier exakt 144.000 Menschen sind, sondern hinter dieser Zahl steckt eine Bedeutung. Ich hätte mir das sehr gewünscht, dass meine Mathe-Klausuren mit diesem gleichen Zahlenverständnis immer mal wieder angegangen worden wären in der Vergangenheit. Aber ja. Folgende Bedeutung, diese Kombination aus 12 mal 12, 144.000 sind 12 mal 12 mal 10 mal 10 mal 10. So kann man das runterbrechen. Und die Kombination aus 12 mal 12, die kennen wir schon aus dem Buch der Offenbarung, die kommt immer wieder vor. Das sind zum einen die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel, also die 12 Nachfolger Jesu. Es geht also um das Volk Gottes in seiner Gesamtheit, sind alle mit dabei. Vollständige Truppe. Dann die Zahl 10 steht für Vollkommenheit. Für Größe auch. Und wenn hier jetzt 10 mal 10 mal 10 gerechnet wird oder beschrieben wird, dann steht das für eine unvorstellbar große Zahl. Das heißt, wir haben hier so ein Bild vor Augen von einer unglaublich gut ausgerüsteten, starken, unzählbaren, eigentlich unaufhaltbaren Armee. Wenn ihr wie ich früher so Strategiespiele gezockt habt, Age of Empires oder was in diese Richtung, dann habt ihr jetzt dasselbe Bild vor Augen wie ich von dieser Armee, die am Ende gut ausgerüstet einfach ins gegnerische Lager einmarschiert und alles platt macht. Und das ist so ein erstes Bild in diesem Text, wie Gott seine unsichtbare Wirklichkeit sichtbar werden lässt, wie er sie auf die Platte bringt. Und ich finde, dieses Bild wirft direkt so ein paar Fragen auf. Also klar können wir uns vielleicht vorstellen, können wir es nachvollziehen, dass für verfolgte und unterdrückte Menschen dieses Bild von einer himmlischen Armee von militärischer Stärke irgendwie ermutigend war, auch so ein bisschen Genugtuung mit sich gebracht hat. Ja, sie sind nicht allein, sie sind eigentlich stark. Vielleicht können wir das sogar auch für uns irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Man kann das ja so Richtung positives Denken vielleicht deuten, im Sinne von, man stellt sich vor den Spiegel und spricht sich zu, du bist stark, du bist eigentlich unaufhaltsam, du kannst das schaffen, so, das wird schon. Aber ich finde, es bleiben trotzdem Fragen. Und zwar als allererstes, wie wörtlich ist das mit dieser Armee gemeint? Ja, wie ernst müssen wir diesen militärischen Aspekt nehmen, der hier drin steckt? Ist das hier ein Aufruf zu gewaltsamem Widerstand gegen die Unterdrückung und Verfolgung, die die Menschen erleben? Gibt es hier vielleicht sogar eine biblische Grundlage für Kreuzzüge und andere Gewalttaten, die im Namen Gottes, im Namen der Kirche begangen wurden? Zweite Frage. Wie ermutigend ist dieses Bild wirklich? Denn ich finde, wenn uns so Perfektion vor Augen gehalten wird, Größe und Stärke, dann kann uns das schon auch irgendwie motivieren. Aber es kommt doch dann irgendwann auch sehr schnell, finde ich, der Punkt, wo das Ganze auch irgendwie lähmend wirken kann, anstatt befreiend und ermutigend. Ja, wenn der Anspruch, wenn das Ziel irgendwie ist, so unaufhaltsam und siegreich durchs Leben zu marschieren, was ist dann mit unseren Schwächen? Was ist dann mit den Brüchen in unserem Leben? Ja, ich bin gefühlt so schon genügend Erwartungen in diesem Leben ausgesetzt. Jetzt muss ich zusätzlich zum Held der Arbeit und dem Held der Nacht auch noch ein großer Glaubensheld werden. So, ja, ich kann schon versuchen, zwischen Berlinale und zwei Nebenjobs und allen möglichen anderen Dingen auch noch so ein Gebetsleben auf die Reihe zu bringen, aber perfekt wird's wahrscheinlich nicht oder unaufhaltsam. Und die Antwort auf beide dieser Fragen, die dieses Bild aufwirft für mich, finden wir in der zweiten Hälfte dieses Textes. Und ich finde, darin steckt auch die Brillanz dieses Prinzips. Und zwar malt uns der Text jetzt ein weiteres Bild vor Augen. So ein Bild von einer riesigen Menschenmenge, internationale riesige Menschenmenge in weißen Gewändern, die irgendwie Palmwedel in der Hand haben und so. Und mein erster Gedanke, den ich hatte, es ist hier irgendwie so eine Menge mit Gewändern, irgendwelchem Grünzeug und so, das sie verarbeiten. Das klingt nach so einem Hippie-Festival. Ja, der hat doch Woodstock gesehen oder so. So ein bisschen kommt das für mich rüber. Und das ist erstmal ein krasser Gegensatz zu dieser siegreichen, perfekten Armee, die gut ausgerüstet einfach marschiert. Und ein bisschen weiter hinten im Text, das ist jetzt nicht mehr abgedruckt in dem Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen, aber wird ausdrücklich erklärt, worum es sich bei dieser Menschenmenge handelt. Und zwar um genau die Menschen, die für ihren Glauben verfolgt wurden, die gelitten haben. Also jetzt nicht zwingend Hippies, aber es ist trotzdem ein Gegensatz zu diesem ersten Bild, weil es eben nicht Menschen sind, die sich durchsetzen, die Gewalt ausüben, sondern die hilflos sind und Gewalt ausgesetzt sind. Ein weiterer krasser Gegensatz ist, dass es hier nicht um die 12 Stämme Israels geht, sondern dass es eine große internationale Menge an Menschen ist. Ja, Kulturen aus aller Welt, alle Sprachen kommen hier zusammen, so wird das beschrieben. Das ist erstmal ein krasser Gegensatz. Aber dann gibt es auch eine Kontinuität zu dieser ersten Menge, nämlich wir erinnern uns, 10 mal 10 mal 10, unzählbare Menge. Und genau das wird auch über diese Menschen hier ausgesagt. Und ich glaube, der Punkt dieses Textes, dieser beiden Bilder ist, dass sie ein und dieselbe Gruppe von Menschen beschreiben. Und wir finden dieses Prinzip in der Offenbarung immer wieder. Wenn ihr in den Text schaut, es kommt immer wieder vor, dass Johannes zuerst was hört und dann etwas sieht. Und die beiden stehen im Zusammenhang. Er sieht was, was in Kontinuität zu dem ist, steht, was er hört, was dann aber doch überraschend anders ist. Zum Beispiel gleich zu Beginn der Offenbarung, im ersten Kapitel, hört er die donnernde Stimme Gottes, wie 1000 Wasserfälle, die richtende, die kräftige Stimme Gottes. Und dann sieht er Jesus voll Weisheit und leuchtend und wunderbar und schön. Oder dann hört er die Ankündigung, dass der Löwe aus dem Stamm Juda, der große Krieger, kommen wird und was tun wird. Und er sieht ein geschlachtetes Lamm. Und hier hört er die Zahl der 144.000 der großen, unbesiegbaren Armee Gottes. Und er sieht eine Menge von Menschen, die nicht Gewalt ausgeübt, sondern erlitten haben. Das ist jedes Mal dasselbe Prinzip. So, Gott setzt seine Idee vom Leben in dieser Welt, seine gute Vorstellung, nicht durch eine gewalttätige Armee, nicht durch eine Demonstration von Stärke, nicht mit Zwang durch, sondern gerade durch Schwäche. Durch das Aushalten von Unrecht, durch Hilflosigkeit. Und trotzdem steckt genau darin eine Dynamik, die sich am Ende durchsetzt. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber vielleicht habt ihr auch schon mal so Sachen gehört wie, Gott hat Großes mit deinem Leben vor. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und was seht ihr, wenn ihr euren Lebenslauf anschaut? Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, Gott liebt dich, Gott liebt diese Stadt und diese Menschen. Was seht ihr, wenn ihr hier durch die Straßen, durch die Nachbarschaft lauft? Vielleicht habt ihr schon mal gehört, Gott hat dich wunderbar, einzigartig und schön gemacht. Aber was seht ihr, wenn ihr in den Spiegel schaut? Und ich finde, was wir sehen, kann uns immer wieder ernüchtern, enttäuschen, entmutigen. Aber genau da, wo wir uns hilflos, wo wir uns schwach, wo wir uns überfordert fühlen, ist Gott vielleicht gerade dabei, seinen guten Plan von dieser Welt und für uns auf die Straße zu bringen, einen Unterschied zu machen. Und das macht es zu einem der erstrebenswertesten Zustände überhaupt in diesem Leben, dem überwältigenden Unrecht entgegenzutreten, mit nichts als so einem hilflosen Glauben, dass Gott sich dazustellen wird und dass er sich durchsetzen wird. Und dieses Prinzip funktioniert immer wieder. Das Buch der Offenbarung selbst ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Der Autor war, wie schon gesagt, auf einer Insel in Gefangenschaft, von den Römern gefangen gehalten. Ein alter Mann, der hatte eigentlich keine Chance. Trotzdem hat dieser Text eine unglaubliche Wirkungsgeschichte hingelegt. Gott hat sich ihnen wieder zugestellt. Wir beschäftigen uns heute mit seinen Bildern und seinen Gedanken. Und ich finde, es gibt auch immer wieder diese Momente, wo wir spüren, wo wir merken, dass dieses Prinzip für uns funktioniert. Zum Beispiel in Konfliktsituationen, in einem Streit, den wir vielleicht ab und zu mal haben, gibt es ja so zwei typische intuitive Abwehrreaktionen. Ja, man kann auf der einen Seite sich in sich einigeln, überhaupt irgendwie das Gespräch beenden, abbrechen, vielleicht auch aus dem Raum stürmen, die Tür hinter sich zuschlagen oder es auch mit so einem zynischen Kommentar Leute einfach auf die Seite schieben und sagen, nee, ist jetzt fertig, da siegel ich mich irgendwie ab dagegen, grenze mich ab dagegen. Oder dann gibt's auch die aggressive Variante. Ja, so auf das Gegenüber loszugehen, gerade in dem Moment, wo man eigentlich getroffen ist, wo sie eigentlich einen guten Punkt hatten. Aber die andere Person ist ja zum Glück meistens auch nicht fehlerlos und je besser man sie kennt, desto besser kann man dann auch im entscheidenden Moment genau den richtigen Treffer landen und dann doch wieder die Oberhand in der Diskussion gewinnen. Und beide dieser intuitiven Schutzreaktionen, die bringen einen ja in der Sache meistens nicht weiter. Sondern weiter kommen wir ja genau dann, wenn wir uns diesen Impulsen widersetzen. Wenn wir vielleicht doch mal was von uns preisgeben, obwohl wir befürchten müssen, dass da direkt nochmal draufgehauen wird und dass das wehtut. Oder wenn wir Zeit und Raum dafür lassen, unsere Fehler auch mal einzugestehen, das mal sitzen zu lassen, anstatt direkt die drei Pfeile abzufeuern, die wir eben auch noch im Köcher haben und die wir eigentlich schon seit 3 Wochen loswerden wollen. Und auch wenn damit nicht jeder Streit sofort beendet ist, auch wenn das immer noch ein schmerzhafter Prozess sein kann, auch wenn manchmal Hilfe von außen nötig ist und so, auch wenn das alles ganz realistisch bleibt, dann ist doch genau das Prinzip, der Weg, wie wir weiterkommen, oder nicht? Da sind wir auch immer wieder hilflos, aber gerade in solchen ganz banalen Streits kann es auch immer wieder passieren, dass sich plötzlich Gott dazu stellt, dass genau dieses Prinzip greift. Und ich empfinde das als was sehr Bewegendes, als was sehr Faszinierendes, was ich auch immer wieder umsetzen will oder was ich auch immer wieder beobachten kann, was mich bewegt, wenn es funktioniert. Und trotzdem bleibt das Ganze auch irgendwie so ein Ideal, was mir gerade in den Momenten, wo ich es vielleicht am nötigsten hätte, irgendwie durch die Finger rinnt und ich es nicht so wirklich greifen kann, ich es nicht umgesetzt bekomme. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt und der Frage, was wir denn jetzt mit diesem tollen Prinzip machen, was uns dieser Text vor Augen hält. Und ich finde, es ist gar nicht so einfach. Ich finde, wir sind es gewohnt, Dinge gerne auch schnell und irgendwie eigenständig so in 3 Schritten irgendwie über die Bühne bringen. So, wir wollen schon dieses Gefühl, Teil von was Größerem zu sein. Wir wollen was Gutes tun, wir wollen die Welt retten, aber wir haben einfach nur einen freien Nachmittag dafür. Und die Offenbarung macht es uns an der Stelle nicht so einfach, dass sie uns irgendwie 3 Schritte gibt oder irgendwas, was funktioniert und wir es dann abhaken können. Sondern das Ganze ist nicht so einfach technisch machbar, sondern sie geht nochmal einen Schritt tiefer. Sie gibt uns keinen Plan, den wir sofort und einfach umsetzen können, sondern sie setzt diesem Prinzip einen Rahmen. Und zwar spricht ja der erste Abschnitt unseres Textes von den 4 Engeln, den 4 Sturmwinden an den Enden der Erde, die losbrechen und Zerstörung über die ganze Welt bringen. Und es heißt dann jetzt, sie werden zurückgehalten, weil zuerst noch dieser großen Armee der 144.000, die in Wirklichkeit die verfolgten Menschen in den weißen Gewändern sind, das Siegel Gottes auf die Stirn gedrückt werden soll. Und versiegelt zu werden, das ist ein Symbol des Schutzes und der Zugehörigkeit. Darin steckt die Botschaft, dass alles Unrecht, alle Stürme dieses Lebens, dieser Welt, diesen versiegelten Menschen nicht mehr wirklich was anhaben können. Ja, es heißt nicht, dass sie verschont werden, dass sie da von allem außen vor sind und völlig isoliert, aber dass sie mittendurch getragen und bewahrt werden. Ein Ausleger hat das sehr schön formuliert, nämlich so, dass es bedeutet, die Kraft zu haben, zu sein und zu tun, was normalerweise niemand sein und tun kann. Also zum Beispiel fröhlich zu leiden, dem Schweren, sogar dem Tod gelassen ins Auge zu sehen, unaussprechliches Unrecht zu vergeben. Wie kann das sein? Wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Und da kommt jetzt der zweite Teil dieses Rahmens ins Spiel. Dieser Text geht da hinterher auch noch weiter. Ich habe den nicht in ganzer Länge vorlesen lassen, aber in Vers 10 heißt es, die Rettung kommt von Gott und von dem Lamm. Und wenn ihr weiterlesen wollt, das wird dann noch weiter ausgeführt, wie das aussieht. So, die Rettung kommt von Gott und von dem Lamm. Dieses Lamm steht für Jesus. Und damit geht es eben bei dieser Bewahrung, mitten durch alle Stürme des Lebens hindurch, nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt was umgesetzt bekommen, dass wir irgendwas machen. Es geht nicht um die drei Schritte, die wir auf die Reihe kriegen, sondern es geht um Vertrauen. Es geht um Glauben diesem Gott gegenüber, diesem Lamm gegenüber. Ich glaube, wenn dieses Vertrauen bei uns wächst, wenn dieser hilflose Glaube bei uns entsteht, dann kommt dabei so viel mehr rum, wie wenn wir uns irgendwie eine Liste von drei Dingen machen, die wir uns vornehmen wollen und dann mit aller Kraft versuchen, sie umzusetzen. Dieser Glaube hat die Welt überwunden, steht auf dem Berliner Dom im Zentrum unserer Stadt, im Herzen unserer Stadt. Und ein historisches Beispiel, an dem, wie ich finde, das sehr schön greifbar wird, wie das aussieht, wie das tatsächlich sichtbar wird, ist der Kampf gegen die Apartheid, oder ich will sogar sagen, die Überwindung der Apartheid, zumindest das Trauma, die Überwindung des Traumas der Apartheid in Südafrika durch eine Bewegung, die von Menschen wie Nelson Mandela oder Desmond Tutu losgestoßen wurden und die von ihrem christlichen Glauben motiviert so eine Kommission zu Wahrheit und Vergebung ins Leben gerufen haben. Ein Beispiel, was mich dabei sehr bewegt hat, ist, dass im Rahmen dieser Aufarbeitung von Rassismus, von Unterdrückung, der ehemalige Sicherheitsminister Südafrikas, Adrian Vlok hieß der, einem Kirchenmann namens Chikane, dessen Vergiftung er angeordnet hatte während der Apartheid, im Nachhinein symbolisch die Füße gewaschen hat. Und der es auch mit sich hat machen lassen als Zeichen der Vergebung, die er annimmt. Ich finde das eine krasse Geschichte davon, wie Unrecht nicht einfach ignoriert wird, nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird, aber auf der anderen Seite auch nicht zu mehr Unrecht und zu Rache und Hass führt. Und diese Dynamik haben zwei Schriftsteller aus Berlin bei ihrer Reise in Südafrika so erlebt, dass sie gesagt haben, das war jetzt nicht nur irgendwas, was da symbolisch auf irgendeiner politischen Ebene in irgendeiner Ecke funktioniert hat, sondern das ist was, was im ganzen Land bei allen Leuten greifbar ist. Und das hat sie so sehr bewegt, dass sie selbst Christen geworden sind und ihre Erfahrungen wurden vor einigen Jahren in einem Interview mit der Zeit abgedruckt und sind da erschienen. Ihr findet das im Text zum Nachdenken in eurem Programmheft auf Seite 2. Und ich finde, dieser Text fängt ein bisschen plakativ an, aber ich verstehe das so, dass so diese grob allgemeinen Aussagen von das leuchtet jedem Afrikaner ein oder kein Westeuropäer versteht nichts, so ein bisschen, dass das eher aus so einem spontanen Überschwang kommt, als dass das jetzt wirklich so krass gemeint ist, wie es da steht. Ich will das kurz vorlesen. Die Jesusgeschichte, dass Gott am Kreuz für unsere Sünden gestorben und seine Wiederauferstehung Triumph über den Tod ist, das leuchtet jedem Afrikaner ein, während die Westeuropäer das Übernatürliche nur noch symbolisch verstehen, also gar nicht. Uns hat der Glaube auch als Familie stärker gemacht und unsere Liebe füreinander vertieft. Es ist fast so, als würden wir unser Leben plötzlich dreidimensional sehen, statt nur skizziert. Und wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie andere Menschen ohne Jesus eine Ehe führen, wie sie die Pubertät ihrer Kinder meistern, wie sie Geldkrisen, Sorgen, Sehnsüchte, Ängste, Todesfälle, wie sie auch das eigene Älterwerden bewältigen. Und der Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen, dass sie einfach mal live erlebt haben, was dieser Glaube auf die Straße bringen kann, was für einen Unterschied er in dieser sichtbaren, ganz greifbaren Welt machen kann. Und dass sie das völlig umgehauen hat, dass Menschen so auf diese Art und Weise an Gott glauben. Das hat sie völlig umgehauen. Wie kann das für uns aussehen? Ich finde, man muss sich nicht so weit umschauen, beziehungsweise ich nehme das eigentlich fast täglich wahr, dass es auch bei uns unglaubliche Ungerechtigkeit und Zerbrochenheit immer wieder gibt. Ich erlebe Rassismus, Sexismus, ungerechte Aufteilung zwischen Arm und Reich, was Leute arbeiten, wie viel Geld sie haben, solche Dinge zum Beispiel. Und das macht mich unglaublich wütend. Und das macht auch nicht nur mich wütend, sondern es gibt ja viele Aktivisten, viele Menschen hier, die diese Wut teilen. Und die natürlich auch dazu aufrufen, was gegen diese Ungerechtigkeit zu tun. Und man kann das sehr schön irgendwie an den Graffitis und an so ein paar Plakaten und so, die hier in Friedrichshain rumhängen, eigentlich sehen, was für eine Form diese Wut dann annimmt, wie sie auf die Straße kommt, wie sie sich umsetzt. Ja? Also häufig in einer sehr gewaltsamen, sehr aggressiven Form. Nazis aufs Maul, Patriarchat zerschlagen, integrier dich, du Jappi, hässlich willkommen, nochmal schön umrahmt mit so ein paar Farbbomben nebendran. Und ich verstehe diese Wut dahinter, ich teile diese Wut zum Teil sogar, ich glaube sogar, dass Gott diese Wut teilt zum Teil. Aber ich finde, es muss doch auch einen anderen Weg geben, diesen gerechten Zorn auf die Straße zu bringen. Einen letztlich unaufhaltsamen Weg, der aber doch ein Weg der Schwäche und der Geduld ist, ein Weg der Hoffnung. So, es gibt in dieser Stadt Pärchen, die versuchen, sich die Verantwortung von Beruf und Kids und alles und so weiter, so gut sie es eben hinkriegen, 50-50 zu teilen. Es gibt Vermieter, die keinen Bock auf hohe Mieten haben und ihre Wohnungen einfach günstiger vermieten. Es gibt Wohnhäuser, die den Menschen gehören, die darin wohnen. Es gibt Menschen, die sich aktiv um Integration bemühen. Und zwar unabhängig davon, mit wem sie es zu tun haben, egal welche Sprache, welcher Hintergrund, welcher Glaube. Das ist alles wunderbar. Das ist alles schön und gut. Das Problem dabei ist häufig, das fühlt sich nicht so sehr nach einer unaufhaltsamen Armee an. Das schlägt nicht so große Wellen. Sondern es fühlt sich häufig viel mehr an wie so ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn ihr schon mal selbst in diese Richtung aktiv wart oder es im Moment auch seid, wenn ihr mit Menschen redet, die sich da unglaublich einsetzen, die sich da engagieren, dann kommt man eben sehr schnell an sehr viele Frustmomente, an eine Wut, die sich dann eben doch wieder auch in Verzweiflung äußert, in Frust. Und ich finde, genau an dieser Stelle hakt jetzt eben dieser Text ein. Ja, wenn da was dran ist an diesen Bildern, an diesem Prinzip, dann ist es eben wirklich einer der erstrebenswertesten Zustände in diesem Leben, sich diesem übermächtigen Unrecht, dem Leid, entgegenzustellen in dem hilflosen Glauben, dass Gott sich zu uns stellen wird, dass er was unternehmen wird. Ich glaube, genau das ist der Weg, der sich durchsetzen wird. Ich glaube, genau das ist, wie Gott seinen Plan auf die Straße bringt. Und auch weil ich ja jetzt so ein paar praktische Beispiele auch gemacht habe, will ich das nochmal ausdrücklich sagen, dass es in diesem Text oder jetzt auch mir in dieser Predigt nicht in erster Linie dazu geht, zu irgendwelchen Dingen aufzurufen, die wir jetzt tun müssen, die wir sofort umsetzen müssen. Ja, es kann auch ein Problem sein, dass wir zu wenig tun, dass wir nicht aktiv werden. Aber das Problem ist, glaube ich, nicht nur, dass wir zu wenig tun. Das Problem ist, glaube ich, auch nicht, dass uns das unglaublich viel kosten kann, immer wieder uns zu engagieren, dass es wehtun kann. Sondern das Problem, das dieser Text hier eben auch auf jeden Fall angeht, ist, dass wir tief in uns drin immer wieder einfach nicht glauben können, dass die Welt so funktioniert. Dass Gott sich am Ende eben wirklich zu uns stellen wird. Dass wir vielleicht auch schon zu oft enttäuscht wurden. Aber auch wenn es häufig so aussieht, als ob hier das Recht des Stärkeren herrscht, als ob die Leute mit der größten Klappe einfach diejenigen sind, die sich durchsetzen, oder als ob all mein Einsatz vielleicht umsonst ist, die Welt funktioniert nicht so. Unser hilfloser Glaube kann und ist immer wieder der Weg, wie Gott sein gutes und gerechtes Programm auf die Straße bringt. Amen.